Ja, liebe Freunde, wir sind also wieder bei der biblischen Schöpfungsgeschichte, haben im vergangenen Semester den ersten Schöpfungstag einmal durchbesprochen. Ich möchte heute zum Einstieg und als Vorbereitung für den zweiten Schöpfungstag, zu dem wir heute noch kommen werden, zumindest uns einmal um den Anfang heranzutasten, ein bisschen noch wiederholen, dass die wesentlichen Gestaltungskräfte, die am ersten Tag gewirkt haben. Wir haben ja begonnen mit dem Wort Bereshit, was gemeinhin übersetzt wird im Anfang. Wir haben uns dieses Wort sehr genau angeschaut. Es enthält in sich schon eine Zweiheit, könnte man sagen. Der erste Teil dieses eine Hülle, irgendwie etwas Einhüllendes. Dadurch wird, könnte man sagen, ein abgesonderter oder ein besonderer Bereich in der Seelenwelt gebildet. Also um das geht es hier. Etwas, was im jetzt ganz großen kosmischen Sinn vielleicht vergleichbar wäre, in etwa mit unserem Astralleib, aber jetzt als kosmisches großes Gebilde. Also ein ganz besonderer Teil der Seelenwelt, ein riesiger Teil der Seelenwelt, in dem sich jetzt diese ganze Schöpfung abspielt. Und alles, was die Genesis im ersten Kapitel schildert, spielt sich ja in Wahrheit in der Seelenwelt ab. Es sind also Bilder aus der Seelenwelt, Imaginationen aus der Seelenwelt, aber noch kein äußeres Geschehen. Das äußere Geschehen ist dann erst die Folge davon. Also nicht einmal bis in die Ätherwelt spielt es in Wahrheit hinunter, sondern die Bilder zumindest, die gegeben werden, sind rein seelische Bilder. Mag schon sein, dass gleichzeitig mit dem Geschehen schon etwas in die Ätherwelt oder gar in die physische Welt hinunterwirkt, aber das ist in diesen Bildern im Grunde nicht enthalten, sondern was geschildert wird, ist das innere Erleben, das innere seelische Erleben der Elohim. Was die erleben während des Schöpfungsaktes, das wird in Imaginationen geschildert. Und diese Zweiteilung besteht eben jetzt darin, dass einerseits eben dieser abgesonderte Bezirk der Seelenwelt gezeigt wird, von riesigen kosmischen Dimensionen allerdings, wobei das natürlich nicht räumlich aufzufassen ist, weil der Seele, was ist groß und was ist klein. Aber es umfasst eben ein gewaltiges Gebiet an seelischen Kräften, könnte man sagen. Also das macht die Größe aus, dass es also unheimlich reich ist an seelischen Kräften, an seelenstofflichen, wenn man so will. Also was ist seelenstoffliches? Na, seelenstoffliches sind zum Beispiel das, was wir als die Sinnesqualitäten kennen. Darauf sind wir im Brunnen ein bisschen eingegangen in dem Vortrag. Also das, was wir bei Rot etwa erleben, das ist so eines der Grundsubstanzen in der Seelenwelt, eine relativ niedere Grundsubstanz. Substanz natürlich im sehr übertragenen Sinn, oder besser gesagt im ursprünglichen Sinn gemeint, denn ursprünglich war Substanz, also Substanz heißt das zugrunde liegende, also etwas, was die Basis eigentlich von etwas ausmacht, die geistige Basis nämlich war damit gemeint. Erst heute meint man damit die stoffliche Basis, aber früher, wo man die Welt aus dem Geistigen heraus erklärt hat, waren Substanzen immer auf das Geistige bezogen. Und dann gibt's äußere Erscheinungen dran und die alleräußerste Erscheinung, die die Inder dann sogar die Maya nennen, also als überhaupt nur als Schein auffassen, ist die äußere Materie. Also das heißt genau umgekehrt, wie es heute allgemein aufgefasst wird. Also wenn man es in dieser geistigen Weise auffasst, dann kann man sehr wohl auch von Seelensubstanzen sprechen, sehr zutreffend. Aber man muss das heute immer dazu fünfmal erklären, sonst wird es missverstanden und dann glaubt man irgendwas, weiß ich nicht, Fünfdecker Seele erinnern da irgendwo herum. Also das ist nicht der Fall, es ist weder durchs Gewicht zu fassen, durch die Masse zu fassen, noch durch eine räumliche Größe. Die Größe des Seelischen besteht also nur darin, wie reich sie ist an Kräften, an seelischen Kräften, an seelischen Substanzen eben auch. Kräfte und Substanzen sind da nicht wirklich zu unterscheiden im Seelischen, weil das immer auch etwas Tätiges hat. Also bei uns sind die Stoffe was relativ Ruhendes, zumindest erscheinen sie uns in der sinnlichen Welt. So in Wahrheit stimmt das ja auch nicht, weil da darunter ist in Wahrheit eine ungeheure Energie und Bewegung. Da ist ja auch die Naturwissenschaft schon drauf gekommen. Aber auf den ersten Blick erscheint es halt ruhend und das glotzmaterialistische Bild, das so im 19. Jahrhundert aufgekommen ist, aber heute noch immer in den Köpfen herumgeistert, denkt sich halt die Materie sehr ruhig. Und das ist im Seelischen schon überhaupt nicht der Fall. Also da ist es alles sehr bewegt und sehr, sehr veränderlich und alles als Kraft zugleich auch aufzufassen.
Also er kann schon das Seelische auch zurückhalten.
Er kann es, natürlich, er kann es auch zurückhalten, das ist klar. Man muss auch unterscheiden zwischen, wie soll ich sagen, ungebändigtem Seelischen, ungebändigtem Astralischen, das durchgeht und es kann etwas gebändigt sein, sehr wohl, aber gewaltige Energie in sich enthalten. Und es ist halt im Seelischen auch so, dass selbst die Ruhe ist eine Art von Seelenbewegung. Die Seelenruhe ist nicht wirklich was statisch Totes wie ein Stein, der wo liegt. Ist eigentlich ein sehr energiegeladener Zustand in Wahrheit, den man im vollkommenen Sinn durch die Meditation erreicht. Und da steckt dann sehr viel Willenskraft drinnen. Erscheint aber als ungeheure Ruhe, erscheint als Leerraum geradezu, könnte man sagen. Es ist ja eine ganz wichtige Übung in der geistigen Schulung, wenn man schon einmal so weit gewesen ist, Imaginationen zu haben. Schon das ist einmal schwierig, dass man wirklich bewusst zu Imaginationen kommt, also diese Bilder wirklich ganz konzentriert innerlich erleben kann. Und so, dass sie im Grunde stärker sind, sogar als die Sinneswahrnehmung. Und dann muss man aber, um zur Inspiration zu kommen, diese Bilder wieder wegschaffen. Das heißt, man hat jetzt das ganze Bewusstsein ausschließlich konzentriert auf diese imaginativen Bilder. Man hat alles Sinnliche ausgeschaltet, obwohl man vollkommen wach ist. Also es geht jetzt nicht darum, dass man das im Schlaf erlebt, da kann man zwar Vorstufen dazu sehr wohl erleben, aber gesund ist das Ganze nur, wenn man im tagwachen Zustand dazu kommt. Also weil nur dann hat man die vollbewusste Kontrolle darüber und nur wenn man sie im tagwachen Zustand sich erworben hat, dann kann man sie auch in die Nacht hineintragen. Dann gibt es auch dieses Erwachen um Mitternacht bei vollem, klarem Bewusstsein, aber eben jetzt für die geistige Welt. Aber das ist eine sehr späte Stufe, sage ich mal, der geistigen Entwicklung. Es ist ja sehr schwer, also diese Imaginationen bei wachem Tagesbewusstsein zu haben, klar wissend, dass es eine Imagination ist, nicht eine Halluzination. Also wenn man es irgendwie verwechselt mit was Sinnlichem, dann stimmt irgendwas nicht, dann verfällt man einer Halluzination. Besonders gefährlich ist das mit akustischen Eindrücken. Weil das Wort Imagination heißt zwar Bild, ist also angelehnt an unsere optische Wahrnehmung, aber im Grunde können wir Imaginationen in allen möglichen Bereichen haben. Also auch in anderen Bereichen, die in Anlehnung an andere Sinnestätigkeiten sind. Nicht wahr, Imagination, da muss man zwar die sinnliche Tätigkeit ausschalten, aber man kommt gerade dadurch, dass man die Tätigkeit eines bestimmten Sinnes ausschaltet, gerade in den Bereich der Seelenwelt hinein, aus dem die Sinnesqualitäten geschöpft sind, die für diesen Sinn zuständig sind. Also wenn ich etwa den Sehsinn in der Meditation ausschalte, also im Grunde bei offenen Augen da sitze, aber jetzt mich etwa ganz vertiefe in das Erlebnis Rot, also eine Farbmeditation, wir haben das auch im Brunnen ein bisschen angesprochen. Man kann ausgehen davon, dass man mal sinnliches Rot hernimmt, das ist ein guter Ausgangspunkt, ist besser, als wenn man sich einfach zunächst in der Fantasie vorstellt, wirklich eine möglichst einheitliche rote Fläche und das ganz sich darauf zu konzentrieren, auf diese Fläche. Und dann versucht man, also am Anfang, wenn man solche Übungen macht, wird es besser sein, dann die Augen zu schließen und sich dieses Bild des Roten jetzt ins Bewusstsein zu rufen und jetzt dann einmal in dieses Erinnerungsbild sich zu vertiefen. Und wenn man solche Übungen lange genug macht, dann kann es passieren, dass man wirklich eintaucht in das Erlebnis dieses rein seelischen Rot. Dass ein Bestandteil, eine Substanz, eine Kraft in der Seelenwelt ist. Das ist noch nicht jetzt was Überwältigendes, Doktor. Es ist eigentlich schon was Überwältigendes. Als Erlebnis ist es schon etwas Überwältigendes, weil es das Rot jetzt erstmals in seiner Reinheit zeigt, in seiner viel größeren Kraft, als es in der sinnlichen Welt erlebt werden kann. Weil was wir als sinnliches Rot erleben, ist eigentlich diese Seelenqualität, diese Seelensubstanz des Roten, aber abgeschattet durch die verfinsternde Materie. Und das heißt, wir erleben nur einen Schatten des wirklichen Rot, einen Schatten des wirklichen Grün, einen Schatten des wirklichen Blau. Das ist also, wenn man es rein seelisch erlebt, wird es viel strahlender, viel leuchtender, zeigt noch neue Nuancen, die wir hier nicht kennen. Aber der Weg dorthin kann also darüber gehen, dass man sich zunächst einmal wirklich in das sinnliche Rot hinein vertieft. Das ist ja das Tolle an Goethes Farbenlehre, dass er da im Grunde die Brücke absolut schafft, obwohl ihm selber da nicht alles bewusst war. Weil Goethe selber ist ja zu ganz bewussten Imaginationen, bis zu denen ist er nicht vorgedrungen. Aber sie waren sozusagen ganz knapp unter der Bewusstseinsoberfläche, sehr nahe herangekommen. Also da kann man durchbrechen dann. Und dann leuchtet das also alles sehr, sehr viel stärker auf. Also aus dieser Seite ist es ein überwältigendes Erlebnis. Aber trotzdem ist es von der geistigen Einsicht her, die man dadurch gewinnt, noch eine wirkliche Kleinigkeit. Also dadurch lernt man noch nicht bestimmte geistige Wesenheiten genauer kennen. Ja, natürlich, es steckt eine Wesenheit hinter dem Rot. Denn in Wahrheit steckt hinter allem ja etwas Wesenhaftes. Also da stecken Elementarwesen dahinter, da stecken noch höhere geistige Wesen dahinter, die sozusagen die geistigen Führer dieser Elementarwesen sind. Also hinter diesem Schleier auch des rein seelischen Rot, auch das ist sozusagen eine Hülle noch. Dahinter lauern erst die Wesenheiten und die beginnen zu uns zu sprechen erst dann, wenn man die Stufe der Inspiration erreicht. Und um aber die Stufe der Inspiration zu erreichen, muss man jetzt diese Imagination, die man sich mühsam aufgebaut hat, an der man vielleicht jahrelang gearbeitet hat, um sie wirklich in voller Stärke erleben zu können, dann muss man die wieder loswerden. Man muss sie aus dem Bewusstsein wegschaffen. Man muss sozusagen ein leeres Bewusstsein herstellen, zumindest für einen Augenblick. Das heißt, das Sinnliche ist schon ausgeschaltet, jetzt muss die Imagination auch noch ausgeschaltet werden und das ist viel, viel schwieriger noch, als den sinnlichen Eindruck auszuschalten. Weil wenn man die Imagination einmal hat, dann ist sie sehr intensiv, dann ist sie sehr stark und macht sich sehr stark geltend, eben weil sie eine sehr starke Kraft ist. Eine Seelenkraft ist eine sehr starke. Und wenn man die dann wegschafft, dann kommt die Inspiration herein. Und dann ist man erst so weit, dass man unterscheiden kann, ist das, was man jetzt erlebt hat, geistige oder seelische Wirklichkeit oder ist das irgendeine Illusion, die uns vielleicht die Widersachermächte vorgaukeln. Beim Erlebnis Rot als solches kann da nicht sehr viel passieren, aber wenn wir jetzt anfangen, irgendwelche Wesenheiten zu ahnen drin und uns einbilden, das sind jetzt, weiß Gott, irgendwelche Engelwesen oder sonst was, dann kann das sehr wohl eine sehr große Täuschung sein. Das erfahren wir also erst auf der Stufe der Inspiration. Aber kehren wir zurück zur Genesis, zum Schöpfungsbericht. Wir haben also diesen Bereich der Seelenwelt. Das ist der eine Teil dieses Wortes Breschit. Im Anfang bezieht sich also darauf, auf diese Seelenwelt. Das ist der erste Teil. Das Wesentliche darin ist also das Bu, das hüllenbildende Bu, das so wie eine Blase im übertragenen Sinn erscheint, also in der Imagination taucht das durchaus als so ein rundliches Gebilde halt auf. Und darin eine ungeheuer starke Regsamkeit, eine astralische Regsamkeit, in der Sprache ausgedrückt eben durch den Buchstaben Resch, also das R, das da sehr stark drinnen arbeitet. Das ist eigentlich diese Seelenwelt. Und der zweite Teil des Wortes, was also mit dem Shit zu tun hat, Brigit, als wesentliche Kraft darin, das Shin, das Sch und auch das T, das hat jetzt mit dem Einschlag des Geistigen, mit dem Einschlag des Geistigen und mit dem Strahlen des Geistigen zu tun. Im Shin ist das Strahlende des Geistes, im T ist der Einschlag des Geistes drin. Und wir haben dann einmal in einem späteren Vortrag auch darüber über das J gesprochen, von dem sich das I ableitet. Das J ist also eigentlich ein Konsonant, nicht nur eigentlich, es ist ein Konsonant im Hebräischen. Ein ganz ein kleines Zeichen ist es, wie Apostrophen schaut es aus. Und das wird hier aber vokalisiert zum I, also als Vokal gesprochen. Aber dieses J, das ist nach der Auffassung der Kabbala der Urkonsonant überhaupt, aus dem alle Konsonanten entsprungen sind, also die Quelle. Und die Quelle auch deswegen, weil es die Kabbalisten in Zusammenhang bringen mit der Ich-Kraft. Das J ist eigentlich ein Symbol für die Ich-Kraft, dieses kleine Ding. Und das ist auch sehr wichtig, also das Ich ist sowas ganz Kleines. Aber es kann Gewaltiges herauskommen, weil es ja das Tor in die ganze geistige Welt ist in Wahrheit. Also es kann im Grunde die ganze geistige Welt herein. Also das drückt sich in dem zweiten Teil dieses Wortes Brigit aus. Und das ist das Tor im Grunde auch, durch das jetzt das Schöpfungswort sich offenbaren kann. Das Schöpfungswort, das dahinter steht, das muss man auch, darf man nie vergessen, hinter dieser Siebenheit an Elohim, es sind ja sieben, eine Gemeinschaft von sieben Elohim, von denen jeder etwas beiträgt zur Schöpfung, hinter diesen sieben Elohim steht als die eigentliche schöpferische Quelle aber der Christus. Der ist das lebendige Schöpfungswort in Wahrheit. Und überall dort, wo es dann im Schöpfungsbericht heißt und die Elohim sprachen, heißt das, dass sich der Christus durch sie offenbart. Also in gewissem Sinne können wir die sieben Elohim auffassen als Diener, als Abgesandte des Christus. Und da gilt also in einer noch viel höheren Form, als es für uns auf Erden gilt, wenn zwei oder drei oder noch mehr in meinem Namen versammelt sind. Ja, das ist das große Vorbild dafür, da sind sieben in seinem Namen versammelt, die sieben Elohim eben. Und wenn sie gemeinsam auftreten, dann kann der Christus durch sie wirken. Nicht durch einen Einzelnen alleine, zumindest nicht am Beginn der Genesis, nicht am Beginn des Schöpfungsberichtes. Ganz am Ende sind sie so weit aufgestiegen, so weit gereift durch die Schöpfungstätigkeit, die sie vollzogen haben, dass sie, naja, ich möchte sagen, ein höheres Gemeinschaftsbewusstsein erzielt haben. Und das ist das, was als Jahwe angesprochen wird. Jahwe ist zwar einerseits einer der sieben Elohim, aber er ist zugleich ein Repräsentant des gemeinsamen Bewusstseins aller sieben Elohim. Und da kann dann eben der Christus durchsprechen, durch diese Gemeinschaft der sieben. Und eben ab dem Ende dieses ersten Schöpfungsberichtes, es schließt sich ja dann in der Bibel gleich ein zweiter Schöpfungsbericht interessanterweise an. findet man kaum außerhalb von der Anthroposophie und außerhalb den Erklärungen Rudolf Steiners kaum, also irgendeine vernünftige Angabe, warum in der Bibel zwei Schöpfungsberichte sind. Naja, da gab es halt zwei verschiedene Überlieferungen und das hat man zusammengesammelt und hat es halt aneinander gehängt irgendwo aus zwei verschiedenen Quellen, aus zwei verschiedenen Stämmen oder was Gott, was soll das herstammen. In Wahrheit sind es zwei verschiedene Stufen des ganzen Schöpfungsplanes. Das erste spielt sich eben wirklich in der astralen Welt, in der Seelenwelt ab. Und erst wenn das abgeschlossen ist, dann ist dieses Gemeinschaftsbewusstsein Jahwe auch erst wirklich vorhanden. Und dann beginnt die Schöpfung wirklich bis ins Physische langsam hinunter ausgearbeitet zu werden. Das beginnt in Wahrheit erst danach. Und das ist dann der zweite Schöpfungsbericht. Und da kommt dann der Adam hervor, aus Lehm gebildet und so fort. Da ist eben dann die Geschichte mit Adam und Eva und so weiter und Vertreibung aus dem Paradies. Das alles kommt im ersten Schöpfungsbericht überhaupt nicht, noch nicht vor. Ja, dieses Vayomer Elohim, also es sprachen die Elohim, das wird jetzt immer wieder ganz wichtig, weil jeder Schöpfungstag ab dem zweiten Schöpfungstag, nämlich am ersten Schöpfungstag, das beginnt ja mit dem Bereshit und das Vayomer kommt erst in der Mitte etwa, wo die Elohim davon sprechen, dass das Licht werden soll, da beginnen sie das erste Mal zu sprechen. Das ist also der erste Moment, wo der Christus hineinwirken kann in sie. Ganz am Anfang geht das noch nicht. Aber jetzt ab dem zweiten Schöpfungstag beginnt jeder Schöpfungstag bis inklusive zum sechsten Schöpfungstag mit dem Vayomer. Können Sie sich dann anschauen, es fängt immer wieder an, Vayomer Elohim und so weiter. Erst am siebenten Tag, am Tag der Ruhe, da sprechen sie aber nichts, da schlafen sie halt die Elohim. Nein, da sind sie also dann in Wahrheit beschäftigt damit, die Früchte ihres Tuns, ihres schöpferischen Tuns zu ernten, möchte ich sagen, indem jetzt dieses höhere Bewusstsein, das Jahwe-Bewusstsein entsteht. Das ist nämlich das, was dann am siebenten Tag passiert. Etwas ist sehr auffällig und wird besonders dann ab dem zweiten Schöpfungstag noch auffälliger. Die Schöpfung vollzieht sich durch eine fortlaufende, naja, man könnte sagen Entzweiung, durch eine Scheidung. Am ersten Schöpfungstag schaut es doch so aus, dass die Elohim, also das Licht von der Finsternis, scheiden. Und dadurch erst werden sie sich des Lichtes überhaupt bewusst. Dadurch sehen sie das Licht und sie sehen, dass es gut ist. Da heißt Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or, also sprachen die Elohim, es werde Licht. Und vorher ist also noch Finsternis. Und also weiter heißt es jetzt, also Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or Vayar Elohim et Haor Kitob, und es sahen die Elohim, dass das Licht gut war. Und dann geht's weiter. Vayabdel Elohim ben Haor uven Chachoshek. Und es schieden die Elohim zwischen dem Licht und zwischen der Finsternis. Und das Licht nannten sie eben dann Yom, Tag. Da kommen also die Zeitgeister bereits herein. Und die Finsternis nannten sie Nacht, Laila. Das sind also eine andere Gruppe von Achai, von Urengeln, die dann später auch zu Gegenspielern durchaus der regelrecht fortgeschrittenen Achai werden. Also eine Scheidung passiert. Und Das kommt immer wieder vor, das kommt sehr stark jetzt vor allem dann am zweiten Schöpfungstag zur Geltung. Zwei, also ist, wie schon der Name sagt, die Zahl der Entzweiung, der Entscheidung, auch wenn man will, der Trennung, der Scheidung und ist dadurch aber auch die Zahl der Offenbarung, der äußeren Erscheinung. Was noch alles in der Einheit beschlossen ist, erscheint im Grunde noch nicht. Die Einheit ist repräsentiert durch den Punkt. Der Punkt ist nichts im Grunde. Also was, da kann man nichts erkennen darin. Erst dort, wo eine Scheidung auftritt, eine Trennung auftritt, kann unser Bewusstsein etwas erfassen. Ja, ganz besonders gilt das ja für die Art des Bewusstseins, das jetzt während der Erde, Erdenentwicklung heraufkommt, nämlich das Gegenstandsbewusstsein. Wir haben davon gesprochen, dass die Elohim die ersten Wesen überhaupt in der Weltentwicklung sind, die ein Gegenstandsbewusstsein entwickeln. Eben dadurch, dass gleich zu Beginn der Genesis diese Trennung erfolgt in die himmlische Welt, Hashamayim, und die Erdenwelt, Haaretz. Und das höhere Geistige der Elohim aber mit dieser himmlischen Welt verbunden bleibt, sie aber jetzt hinunterblicken können gleichsam auf diese finstere, am Anfang ganz finstere Erdenwelt, Haaretz. Dadurch erst haben sie ein Objekt für ihr Bewusstsein, könnte man sagen. Vorher gibt es schon ein Erleben, aber man kann sich nicht trennen. Man kann sich nicht trennen.
Ich glaube, es geht um die Grenze.
Es geht um die Grenze, richtig. Ja. Es geht um die Grenze.
Wir leben immer an unseren Grenzen.
Dann. Ja, genau. Genau. Also in jedem Sinne eigentlich hat das Gegenstandsbewusstsein etwas zu tun mit Grenzen erleben, auch an die Grenzen zu gehen. Auch an die Grenzen zum Beispiel der eigenen Fähigkeiten zu gehen, auszuloten, wo sind sie, solange ich das nicht ausprobiere, weiß ich es sozusagen nicht. Dort kann man denken, ja, ich kann eh alles, aber wer weiß, ob es stimmt. Oder ich denke mir, ich kann gar nichts. Das ist je nach Mentalität unterschiedlich. Wenn ich es nicht einmal in der Praxis ausprobiere, halt mit der richtigen Vorbereitung, nicht mich waghalsig in irgendetwas hineinstürze, was mich dann mit Sicherheit komplett überfordert. Also wenn ich dann als völlig unausgebildeter Mensch eine Hochgebirgstour machen will, womöglich schlecht ausgerüstet, dann wird es wahrscheinlich sehr gefährlich werden. Also richtig gehe ich an die Grenzen heran, wenn ich Schritt für Schritt mich an das herantaste, entsprechende Ausbildung mache, Kenntnisse, Erfahrungen erwerbe und mich dann herantaste. Und dann kann ich Schritt für Schritt an die Grenze herankommen, aber nicht nur herankommen, ich kann sie dann auch hinausschieben, ich kann sie langsam ausdehnen. Also die Grenze ist auch nicht immer etwas Feststehendes. Also man darf es nicht als eher eine Mauer vorstellen, die völlig unverrückbar wäre. Alle Grenzen sind dann immer nur temporär. Sie sind eigentlich nur, wenn wir es jetzt aus der Perspektive des Bewusstseins betrachten, im Grunde eine Möglichkeit, bewusst zu werden. An den Grenzen stoßen wir an. Und dort, wo wir anstoßen, erwacht das Gegenstandsbewusstsein. Man kann jetzt in sehr verschiedener Art anstoßen. Man kann jetzt rein körperlich anstoßen, aber wir stoßen auch mit unseren Blicken zum Beispiel an. Da, wo eine Wand ist, stößt unser Blick an und wird zurückgeworfen. Und da kommen wir nicht weiter. Beim Sehen muss ich halt dann ein Loch machen, anders wird es nicht gehen, aber Röntgenaugen haben wir halt nicht, dass wir durchblicken können. Im Geistigen geht das sehr wohl. Also im Geistigen ist es so, dass wenn ich an eine Grenze komme, dann kann ich durch fortgesetzte geistige Schulung, indem ich mir stärkere, höhere geistige Kräfte erwerbe, kann ich diese Grenze durchbrechen. In etwa das passiert hier am ersten Schöpfungstag, wenn die Elohim zuerst vor dieser Finsternis stehen und jetzt durchbrechen zum Licht. Dieses Es werde Licht ist in gewisser Weise auch ein Bewusstwerden des Lichtes, ein Hervorrufen des Lichtes für das Bewusstsein. Es ist nicht so, dass das Licht ja überhaupt noch nicht vorhanden wäre. Denn auch davon haben wir gesprochen, die Erdenentwicklung ist eine Wiederholung alter Zustände. Und da gab es namentlich also die alte Sonne. Auf der alten Sonne bereits wurde der Lichtäther, das Lichtelement überhaupt gebildet. Dort ist es wirklich erstmals entstanden. Und dann ist die alte Sonne in einen Zustand der Vergeistigung wieder getreten, also wo überhaupt keine äußere Erscheinung da war. Und es wurden alle die Kräfte, die mit dem Licht zu tun hat, in dieses Geistige hineingenommen, kam aber dann bei der nächsten Entwicklung schon wieder heraus. Die nächste Entwicklung war die alte Mondenentwicklung. Da war das Licht bereits vorhanden und ist auch dann zu einem bestimmten Zeitpunkt der alten Mondenentwicklung wieder in die Sichtbarkeit getreten, allerdings jetzt nicht in eine so sinnliche Sichtbarkeit, wie wir sie heute kennen, weil diese Art von Sinnen, wie wir sie heute haben, gab es damals noch nicht. Also das Ganze ist mehr seelischer oder zumindest ätherischer zu denken. Naja, und jetzt, wenn die Erdenentwicklung beginnt oder fortgeschritten ist bis zu dem Zeitpunkt, wo die Schilderung der Genesis einsetzt, die setzt ja in Wahrheit nicht ganz mit dem Erdenbeginn ein, sondern zu einer etwas späteren Phase, wo nämlich diese Wiederholungen der alten Zustände schon abgeschlossen ist. Jede Neuentwicklung beginnt ja mal damit, dass die alten Zustände noch einmal kurz rekapituliert werden, kann man sagen. Dadurch wird erst das Neue vorbereitet. Also es wird der alte Saturn, die alte Sonne, der alte Mond, das wird wiederholt und dann setzt die eigentliche Erdentwicklung erst ein. Also und erst dort in der eigentlichen Erdenentwicklung, etwa am Beginn der lemurischen Zeit, die wir kennen aus anderen Schilderungen Rudolf Steiners, etwa dort setzt die Schilderung der Genesis ein. Also da ist schon eine ganze Menge passiert vorher. Und das Licht ist im Prinzip schon vorhanden. Es ist also im Geistigen auf jeden Fall vorhanden. Es geht jetzt darum, es in die Seelenwelt herunterzuholen und das sozusagen zu offenbaren. Und das ist zugleich ein, das Licht also zu offenbaren, es herauszubringen, hängt damit zusammen, dass die Elohim eben ein Bewusstsein entwickeln, das jetzt fähig ist, das Licht zu erleben, zu erkennen. Damit malen sie eigentlich die Erscheinung des Lichtes in ihre Seele. Und ihre Seele umspannt aber diese ganze Astralwelt, in der sich die Schöpfung abspielt. Dieser Schöpfungsbericht der Genesis. Also eine Bewusstwerdung ist es. Und da eben durchbrechen sie die Grenze, die durch die Finsternis zunächst aufgestellt ist. Die Finsternis, das ist etwas, was noch verweist auf den alten Saturnzustand. Da gab es im Wesentlichen das Licht noch nicht. Da gab es nur ganz am Ende der Entwicklung so ein kurzes Aufblitzen als eine Art Vorwegnahme des Späteren. Weil jede Entwicklung immer so geht, am Anfang werden die alten Zustände wiederholt, in der Mitte wird das Eigentliche ausgearbeitet und dann gibt es einen kleinen Vorblick auf das, was später einmal passieren soll, als kurze Andeutung. Also so einmal flackert das Licht schon auf am alten Saturn, aber es spielt dort keine große Rolle. Also es ist nicht charakteristisch für den Saturn. Und richtig kommt es eben erst auf der alten Sonne heraus. Also wenn hier von der Finsternis die Rede ist, dann ist das ein Hinweis auf einen Zustand, der noch Saturn-ähnlich ist, im Sinne des alten Saturn. Also im Sinne auch dieser Wärmekraft, die damit verbunden war. Der alte Saturn war ja ein reiner Wärmeplanet, der sogar dann bis zur physischen Wärme heruntergekommen ist. Also es war sogar schon etwas Physisches da, aber das Hauptsächliche ist eigentlich die seelische Wärme, die dahinter steckt. Und wenn eben hier am Anfang der Genesis die Rede ist von dieser Finsternis, so müssen wir dahinter uns denken, diese seelische Wärme auch. Also in dieser Finsternis ist seelische Wärme. Daher auch dieses, wo der Geist, der Elohim, über den Wassern schwebte, das kann man ja auch übersetzen mit dem Wort, und der Geist, der Elohim, brütete über den Wassern. Dieses Rachefet, das ist eigentlich, hat was zu tun mit Lebenserregung im Sinne wie von ein Ei bebrüten irgendwo, so ist das Bild jetzt genommen. Und das hängt mit dieser Seelenwärme zusammen, die da hineingestrahlt wird in diese bewegte Masse da unten, wenn man so will. Das hängt also mit dieser Saturnwärme auch zusammen. Aber dann kommt der Durchbruch zum Licht, und das ist eine nächste Stufe der Bewusstwerdung. Also eine Grenze, die überwunden wird. Und zugleich eine neue, die entsteht, weil jetzt haben wir die Grenze dann zwischen Licht und Finsternis. Jetzt Tag und Nacht entsteht plötzlich. Wenn nur Finsternis ist, kann man von Tag und Nacht sprechen. Eigentlich nicht einmal von der Nacht alleine, weil die braucht als Gegenbegriff den Tag. Also diese Trennung, diese Bildung der Grenze, diese Entzweiung, diese Scheidung ist ganz wichtig, wenn etwas in die Offenbarung treten soll, in die Erscheinung treten soll. Die wichtigsten Erscheinungen im ersten Schöpfungstag Licht und Finsternis einerseits, aber auch in gewisser Weise Gut und Böse wird angedeutet. Denn die Elohim sahen, dass das Licht gut war. Sie sahen zwar noch nicht, dass die Finsternis schlecht war, davon ist zumindest keine Rede noch, dass da was Schlechtes drinnen ist, ist überhaupt also im ersten Schöpfungsbericht davon nichts drinnen, aber im zweiten Schöpfungsbericht wird sich dann schon zeigen, dass da also auch negative Kräfte drinnen sind, Widersacherkräfte drinnen sind, die zwar letztlich auch dem ganzen Schöpfungsplan dienen, im höchsten Sinne, aber die doch als absolute Widersacher dann der Elohim sind. Also was dann als Luzifer etwa herauskommt, als die Schlange im Paradies. Die kriecht aus der Finsternis in Wahrheit heraus. Hat zwar dann nach außen, gerade dieser Luzifer, auch ein glänzendes, strahlendes Licht, aber hinter dem verbirgt er sich selber im Grunde. Das ist ein Licht, das an der Oberfläche glänzt, das gerade die Tiefe verhüllt, das Innere verhüllt. Also da ist Täuschung auch dahinter, Illusion dabei. Während das ist ja das Interessante, das reine Seelenlicht verhüllt nichts. Wenn das reine Seelenlicht eintaucht, bringt einem das immer näher dem Wesen, von dem das ausstrahlt. Und beim Luzifer ist das anders. Da ist ein gleißendes, blendendes Seelenlicht, meistens also gleißender, schöner, verführerischer als das der guten Wesen, wenn man den Ausdruck gebrauchen will. Also der guten Engelwesen, wenn man auf so einen luziferischen Engel stößt, der das für den ersten imaginativen Blick immer der strahlendere, der hellere, der schönere, der glänzendere. Und der gute Engel ist der viel bescheidenere, der schaut im Grunde armselig daneben in der Regel aus. Also das ist schon so eine Täuschung, der man sofort unterliegt, wenn man in die imaginative Welt kommt und nicht dazu auch die Inspiration entwickelt, die einem dann erst sagt, was es ist. In der Imagination kann sich nämlich der Luzifer wunderbar verhüllen, aber erst wenn er gezwungen wird zu sprechen, dann muss er die Wahrheit sagen. Das ist nämlich das Interessante. Dann muss er zugeben, wer er ist. Und zwar deswegen, weil eben die Inspiration immer die Wahrheit herausfindet. Durch die Wahrheit spricht sich das Wesen in der Art aus, wie es ist. Also wir dürfen uns dieses Sprechen der Wesen, das man in der Imagination, in der Inspiration erlebt, nämlich nicht so vorstellen wie unser menschliches Sprechen. Wir können sehr wohl alle möglichen Lügengeschichten erzählen und der große Münchhausen oder irgendwas werden. So ist es nicht, wenn sich das Wesen in der Inspiration ausspricht. Da ist es eben das Wesen als Ganzes, das sich kundgibt. Und Luzifer gibt sich eben als das kund, was er ist. Nichts anderes. Also das ganze Wesen liegt drinnen in dem, was wir durch die Inspiration wahrnehmen. Nicht nur so ein Zipferl davon, wie es bei unserem Sprechen ist. Und da können wir was Falsches auch hineinlegen.
Aber ich denke, also im Sprechen kommt schon der ganze Mensch an.
Ja, natürlich. Natürlich, wenn man, aber da muss man auch schon etwas tiefer blicken können. Nicht wahr? Es gibt schon Menschen, die sich also sehr gut verstehen können heute und das Blaue vom Himmel herunter erzählen und das sogar relativ glaubwürdig können. Also wenn man nicht, wie soll ich sagen, zwischen den Zeilen lesen kann, wenn man nicht im Klang der Stimme, in der Art, wie er spricht, das tiefere Seelische mithören kann, sondern nur noch um Inhalt geht, dann, und das ist aber heute oft so, die Menschen gehen heute oft nach dem, dann fallen sie auf so viele Dinge herein, auf die Werbung oder was Gott was alles, wenn das einer geschickt macht, ein guter Verkäufer, na eigentlich ist er dann kein guter, weil ein wirklich guter Verkäufer im richtigen Sinn ist einer, der einen Menschen berät und ihm hilft, das zu finden, was er wirklich braucht. Und wenn er in dem gut ist, wird er auch trotzdem ein gutes Geschäft machen. Aber es gibt so windige Verkäufer heute, die an irgendwas anderes, Hauptsache sie machen ein Geschäft und sind gar nicht interessiert, ob der das wirklich brauchen kann oder nicht. Hauptsache er kauft es. Und in Wahrheit wird er dann wahrscheinlich den Kunden einmal gesehen haben und nie wieder, weil irgendwann kommt er drauf, dass er das gar nicht braucht und dann gibt er sie fürchterlich. Aber es gibt natürlich viele solche Verkäufer, die am Niederreden im Grunde. Aber ein guter Verkäufer im guten Sinn, und das ist eigentlich was ganz Tolles, der hört eigentlich die Bedürfnisse des Kunden heraus und versteht ihm dann das Richtige auch zu zeigen und nahe zu bringen und ihn nicht zu überreden. Ich meine, es ist ja nichts Schlimmes, wenn man was kauft. Wir wollen ja auch was kaufen und brauchen gewisse Dinge und sollen dann nach Möglichkeit die bekommen, die auch zu uns passen, mit denen wir was anfangen können. Und da soll ein guter Verkäufer unterstützen können. Also eigentlich muss der ein guter Psychologe, ein guter Menschenkenner sein, muss den Menschen einschätzen können, was für den in Frage kommt, sei es, weiß nicht, bei der Begleitung oder sonst was, wo auch immer. Und ihm nicht irgendwas völlig Gefälltes einreden. Ist also nicht nur was Böses, nicht? Weil man nicht sagen, ja, wenn was verkaufen will, ist er jetzt schon ein böser Mensch, das wäre ja ganz, ganz falsch. Das Wirtschaftsleben gehört dazu. Da wir auf Erden sind, brauchen wir das. Also wir brauchen auch gewisse Güter dieser Welt. Der eine mehr, der andere weniger, auch je nach der Aufgabe, die in dieser Welt zu vollbringen hat. Ich meine, wenn er als Einsiedler irgendwo in Meditation lebt, wird er relativ wenig brauchen. Aber es wird auch nicht gut sein, wenn ein größerer Teil der Menschheit sich auf diese Tätigkeit zurückzieht, weil bei den meisten wird eh nichts rauskommen. Das sind also ganz, ja, wahrscheinlich, nicht wahr? Also Einzelne gibt es natürlich, die auf diese Weise, also das heißt auf eine rein geistige Weise, fern der ganzen Zivilisation geistig etwas bewirken können für die Menschheit, aber das sind wirklich ganz Ausgewählte. Also das, ich meine, es sitzen schon mehrere in irgendwelchen Höhlen oder Kammern herum, aber davon sind, also die meisten tragen da nicht so besonders viel bei, sondern es ist dann oft der Ausfluss, kann sogar Ausfluss eines sehr krassen Egoismus sein. Er kommt halt mit der Welt nicht zurecht und zieht sie zurück eigentlich in den reinen Selbstgenuss irgendwo. Verzichtet zwar scheinbar auf vieles, aber lebt also in diesem ungeheuren egoistischen Selbstgenuss dann in Wahrheit. Also das kann was ganz, ganz Luziferisches in Wahrheit sein. Er lebt dann vielleicht alle möglichen Imaginationen, er lebt halt alle möglichen kleinen und größeren Luziferen, die um ihn herum tanzen und schildert es dann vielleicht auch und irgendwann pilgern die Leute hin und verehren ihn Ob das angebracht ist, ist eine andere Frage. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Also diese Scheidung in Gut und Böse auch, in Schön und Hässlich könnte man auch sagen, wir haben davon gesprochen, dass dieses Wort Tob, wovon auch der Name Tobias etwa kommt, Vayomer Elohim et haor ki tob, also, und es sahen die Elohim, dass das Licht gut war. Und das Wort Gut ist aber auch mit Schön gleichzusetzen, da gibt es noch keine Trennung. Das Gute ist auch schön und das Schöne ist auch gut. Also für die alte Empfindung ist noch keine so klare Trennung in eine moralische und ästhetische Kategorie. Das ist erst viel später herausgekommen. Das wäre früher eigentlich unvorstellbar gewesen, etwas als schön zu bezeichnen, wenn dahinter was Unmoralisches steht. Und umgekehrt etwas, dem man die moralische Kraft ansieht, ist allein dadurch hat schon etwas Schönes. Also da könnte man jetzt über die Ästhetik lang reden, was das dafür für Konsequenzen hat. Also diese ganze Schöpfung kommt durch solche Entzweiungen aber zustande. Also dadurch offenbart sich erst etwas. Dieses Prinzip steigert sich noch einmal, wenn sich die 2 noch einmal entzweit, also wenn die 4 daraus wird. 4 ist also wirklich die Zahl dann der äußeren Maya, der äußeren sinnlichen Welt in Wahrheit. Ist auch die Zahl der Erdenwelt, wenn man will, also das ist die 4. Entwicklungsstufe. Also da gehen wir ganz in die Zersplitterung hinein im Grunde. Aber das ermöglicht das Gegenstandsbewusstsein in hohem Maße. Und das gab es eben bis dahin noch nicht. Auch nicht für die hohen Hierarchien. Auch die hatten es noch nicht. Also sie waren einfach eins mit der ganzen Welt. Waren immer eins mit der ganzen Welt, konnten sich nicht abtrennen. Daher im Grunde auch keine Freiheit. Ausführungsorgane der höchsten schöpferischen Quelle, wo also die Trinität dahinter steckt. Und alles, was darunter ist, hatte also dieses sich gegenüberstellen, sich befreien können, nicht. Dieses befreien können ist also auch etwas Wichtiges.
Aber nach der Schöpfung dann schon?
Nach der Schöpfung, dann, naja, es gewinnen natürlich als erstes die Elohim einmal etwas davon, das ist richtig. Es gewinnen insbesondere die Widersachermächte etwas davon, also die luziferischen Wesen, die arimanischen dann bis zu einem gewissen Grad, werden zwar eher zu dieser Rolle zunächst einmal noch abkommandiert, wie Steiner immer wieder sagt, also die sind nicht aus eigenem Entschluss böse geworden, Widersacher geworden. Das Wort böse bezieht sich immer darauf, wenn sie im falschen Moment eingreifen oder wenn wir das zulassen, dass sie im falschen Moment eingreifen. Also sie sind nicht in jeder Hinsicht böse, einfach, dass man sagt, oh, die ganz Bösen. Sie sind auch notwendig für die Entwicklung, das wissen wir ja. Aber dass sie diese Rolle des Widerstandbildens übernommen haben, lag nicht an ihrem eigenen Entschluss, sondern das war der Entschluss der Trinität, wenn man so will. Also die wollten etwa, die Trinität wollte, wenn man sie menschlichen Begriffen ausdrückt, eben etwas Neues in die Welt bringen, nämlich die Freiheit zu schaffen, und dazu haben sie als Voraussetzung die Widersachermächte in die Welt gesetzt oder zu einer bestimmten Aufgabe eben abkommandiert, Widerstand zu schaffen. Das wird schon vorbereitet auf den planetarischen Entwicklungsstufen, die der Erde vorangehen, aber jetzt kommt es also sehr viel stärker noch heraus. Und von diesen Widersachermächten oder bei diesen Widersachermächten ist es jetzt aber so, dadurch, dass sie in diese gewisse Abtrennung von der Schöpfungsquelle kommandiert wurden, also sozusagen in die fernste Provinz gesetzt wurden, also ganz weit entfernt wurden von der schöpferischen Quelle, dadurch haben sie eine gewisse Selbstständigkeit gewonnen bereits, eine gewisse kleine Freiheit gewonnen, die aber noch lange nicht so vollkommen ist, wie die, die sich der Mensch erwerben kann. Die Engelhierarchien, die regelrecht fortgeschrittenen Engelhierarchien über uns, haben diese Freiheit im Wesentlichen noch nicht. Das ist das Interessante. Also auch wenn man an so erhabene Wesenheiten denkt, wie etwa den Erzengel Michael, wenn wir jetzt gerade in der Michaelszeit drinnen sind. Michael hat nicht die Freiheit, zu der der Mensch einmal fähig sein wird. Und wenn er sie einmal haben wird, dann wird er sie durch uns haben. Also die Hierarchien über uns werden einmal die Freiheit bekommen, die im Menschen beginnt. Das ist ein gewaltiger Gedanke, wenn man das nimmt. Diese ganze riesige geistige Welt wartet auf etwas, das nur der Mensch bringen kann. Ich meine, wir sind so ein ganz kleines geistiges Funkeln, nur so ein kaum sichtbares Flämmchen noch. Und trotzdem haben wir eine ganz, ganz gewaltige Aufgabe für die geistige Welt. Und diese Aufgabe wird nicht erfüllt, wenn wir versagen. Und im Grunde niemand anderer kann das. Das ist etwas Ungeheures. Das ist eigentlich ein gewaltiges Geheimnis, das damit offenbart wird. Und ein erschütterndes Geheimnis in Wahrheit und ein Geheimnis, das auch von den meisten Religionsgemeinschaften, von den verschiedensten Kirchen streng gehütet wird, ja nicht offenbar gemacht werden soll. Erstens natürlich aus Machtgründen heraus, aber natürlich auch aus der Angst, dass der Mensch da ungeheuren Schaden anrichten könnte, wenn er dieses Werk falsch angeht. Man hat einfach das Empfinden, der Mensch ist doch absolut unreif, diese Aufgabe zu vollziehen. Nur wenn sie der Mensch nicht vollzieht, dann vollzieht sie niemand. Dann fällt die Welt in einen alten Zustand zurück in Wahrheit, in dem sie bis jetzt war, wo es eben die Freiheit der geistigen Wesen unterhalb der Hierarchie nicht gab oder nicht in dem Sinne gab, wie wir sie entwickeln können. Also ich will damit nicht behaupten, dass wir sie einfach schon haben in vollem Maße. Wir haben Ansätze dazu, wir haben hier und da, wenn wir Glück haben, im Leben ein paar Mal so Impulse, die wirklich ganz aus der Freiheit herauskommen. Und die sind dann sehr bedeutend, nicht vielleicht äußerlich bedeutend, dass man jetzt gleich einen großen Erfolg in der Welt sieht oder einen Orden umgehängt bekommt, das ist alles nicht das Wesentliche. Aber jeder Mensch hat die Chance, und viele Menschen nützen sie auch unbewusst, dass sie einmal aus ihrer Freiheit heraus etwas wirklich ganz Neues in die Welt hineinbringen. Ganz bescheidenen Impuls. Aber der ist die Nahrung für die geistige Welt schlechthin. Also damit eröffnen wir ein Tor, durch das nämlich jetzt von uns etwas hinaufströmen kann in die geistige Welt, was sie aus sich heraus nicht erwerben kann, wo sie auf uns wartet, was wir ihr entgegenbringen. Also es ist ein Geben und Nehmen gegenüber der geistigen Welt. Und das, was wir zurückgeben sollen, wird immer bedeutsamer. Das wird immer wichtiger, dass wir das auch tun. Und wenn Kirchen und Religionsgemeinschaften den Menschen zurückhalten wollen, also von dieser Aufgabe absteigen wollen, dann verliert die geistige Welt auch dadurch. Wird in einen alten Zustand zurückgeworfen. Und das machen im Grunde alle. Alle Religionsgemeinschaften. Das Christentum sollte das erste sein, das diese Aufgabe versteht und ergreift. Und wirkliches Christentum ist dort vorhanden, wo genau das der zentrale Gedanke ist in Wahrheit. Der zentrale Willensantrieb, also diese Freiheit, diese Eigenverantwortung des Menschen zu fördern. Das sollte eine Religionsgemeinschaft, eine Kirche sein, dass sie das Ich des Menschen stützt, solange es diese Stütze braucht, es fördert, aber darauf hofft, dass irgendwann der einzelne individuelle Mensch gelernt hat, sozusagen allein zu laufen. Dass er also wirklich laufen lernt und dass das Ich sich auf die eigenen Füße im übertragenen Sinne stellt. Das heißt, der Sinn der neuen Kirche ist der, sich einmal überflüssig zu machen. Den Menschen zu begleiten, solange es notwendig ist, ihm Hilfe zu geben, aber Hilfe immer in der Art, dass dadurch die Freiheit des Menschen gefördert wird, nicht die Bindung. Das ist so ein zentrales Thema bei dem Don Carlos, wenn wir jetzt einstudieren. Das ist ein ganz tolles Stück, da geht es also genau um diese Freiheit und wo aber die Kirche, die als die eigentliche Macht dahinter steckt, der Großinquisitor, das alles abschneidet letztlich. Dieses uralte Mantel, das dann kommt und sogar den König in der Hand hat. Und ihm mit der Verdammnis letztlich unterschwellig droht, wenn er nicht den eigenen Sohn hinopfert, weil der für die Freiheit ist. Und den Niederlanden die Freiheit geben will, die ja zum Protestantismus übergetreten sind. Und das muss um jeden Preis verhindert werden. Also so engherzig ging es damals zu und manches davon ist immer noch da und wird Gott sei Dank heute halt nicht mehr mit der Fackel verbrannt oder so. Aber diese Fesseln, diese, wenn man so will, Folter, die sich noch in der Neuzeit, mein Gott, das ist in der Neuzeit, das ist 16. Jahrhundert, also wo der Don Carlos spielt, also Zeit Philipps des Großen, Elisabeth I. als Gegenspielerin von ihm in England dann, das ist ja noch nicht lang her, aber was damals äußerlich an Folter, an Brandopfern und dergleichen geschehen ist, das passiert in Wahrheit heute durch geistige Fesselung. Und es mag uns vielleicht angenehmer und weniger schmerzhaft erscheinen, aber in Wahrheit, in den Tiefen des Unterbewusstseins brüllen die Menschen, wenn sie so eingekerkert und gefesselt werden. Es ist halt eine raffiniertere Methode, eine viel unterschwelligere. Nach oben hin gibt es also sehr viel Zuckerbrot sozusagen, das schmeckt sehr gut und nach unten hin kommt die Fesselung, also aus den verschiedensten Bereichen. Das versuchen sie alle, die Politiker, die Kirchen versuchen das, die Wirtschaft versucht es auf ihre Weise, alle mehr oder weniger bewusst, wie auch immer. Aber
Wir machen es am meisten selber.
Also darum eine gute Übung ist, alles das, was man für unverrückbar wahrhält, einmal das Gegenteil davon ernsthaft zu durchdenken. Als Übung einmal. Nicht zu sagen, nein, ja, es war alles ein Blödsinn, was ich geglaubt habe, ich glaube, es ist das Gegenteil von einer, dann wird man wahrscheinlich ein Spinner werden, wenn man es so macht. Aber man muss es einfach ernst als Gedankenübung, ernsthaft einmal durchspielen. Und dann kommt man auf viele neue Dinge drauf. Und man sieht vor allem, nichts muss unverrückbar genauso sein. Und wenn man oft, jetzt geht die Entwicklung eh schon so schnell, dass man vielleicht 10 Jahre zurückblicken muss, Dinge, die damals dogmatisch unverrückbar erschienen, sind halt weggefegt. Also die Welt verändert sich so stark und wir müssen immer offener auch für diese Veränderungen werden, ohne dass wir aber in einen Neuerungswahn verfallen, weil es muss halt Substanz haben. Aber jeder soll den Mut haben, jeder hat auch die Verpflichtung im Grunde, was Neues in die Welt zu stellen, was nur er geben kann. Das ist auch das Wunderbare, dass jeder Mensch etwas, insofern er ein Ich hat, etwas in die Welt tragen kann, was nur er bringen kann. Nur er, als Einziger. Mit der Hilfe anderer, vielleicht kann das noch was viel Stärkeres und Größeres werden. Das heißt nicht, dass jeder nur sein Süppchen kochen muss. Aber eine gewisse, bestimmte Nuance, eine bestimmte Sache kann nur jeder selber hineinbringen. Wie gesagt, muss gar nichts Spektakuläres sein. Also braucht man keine Angst haben, dass jetzt, was muss ich jetzt die Welt retten und wie soll ich allein? Und möglich soll es in einem Jahr fertig sein. Das wird nicht funktionieren. Es sind unscheinbare Kleinigkeiten, aber von entscheidender Bedeutung in Wahrheit für die ganze Weltentwicklung. Die entscheiden die Zukunft. Die, nichts anderes. Also es geht um die Freiheit. Die Erdenentwicklung geht um die Freiheit, die auch eben erst dadurch entstehen kann, dass immer wieder diese Trennung, diese Entzweiung aber auch stattfindet. Nicht? Weil Freiheit heißt auch etwas mit Befreiung zu tun. Ich muss mich von etwas befreien, von etwas loslösen. Ich muss mich von etwas abtrennen können, vielleicht um später wieder, aber jetzt bewusst dazu zurückzukehren. Nicht wahr? Das ist natürlich jetzt das große Problem, wenn die Schöpfung, namentlich also jetzt unserer Erdenwelt, wenn die auf Entzweiung, auf Trennung beruht, dann kann das in letzter Konsequenz, jetzt auf den Menschen bezogen, zu völliger Vereinzelung und Vereinsamung führen, eben zum absoluten Gefangensein im eigenen Egoismus. Also krassester Egoismus kann entstehen und so fern davon sind wir ja teilweise nicht, wenn man sich die Welt anschaut. Das ist die andere Seite davon, aber die muss herauskommen. Also es muss die Möglichkeit dazu zumindest geben. Also Freiheit ist keine wirkliche Freiheit, wenn nicht die Möglichkeit des Missbrauchs besteht. Die ganz reale Möglichkeit des Missbrauchs. Also das ist sozusagen, es ist unmöglich, eine Welt zu schaffen, in der die Freiheit möglich ist und in der nicht zugleich der absolute Missbrauch der Freiheit auch geschehen kann. Und das heißt, dass Böse in die Welt kommen kann. Das ist eigentlich die Grundantwort auf die Frage, wie kann Gott das ganze Unheil in der Welt zulassen. Das ist ja eine große Frage, die immer wieder gestellt wurde und immer noch gestellt wird und berechtigt gestellt wird. Also wenn es einen Gott gibt, warum kann er das zulassen? Er muss es zulassen zum Heile des Menschen. Um dem Menschen die Chance zu geben, etwas zu erreichen, was bis dato kein geistiges Wesen erreichen konnte. Diese Chance will uns letztlich die Trinität geben, will uns die ganze geistige Welt geben. Und sie hofft auf uns. Und dazu muss das zugelassen werden. Und es braucht natürlich aber dieser krasse Egoismus, diese Vereinzelung, diese Zerstückelung, verlangt zugleich nach Heilung auch. Also sie verlangt nach dem Heiland, nach dem Christus, sie verlangt vor allem, dass die Kraft der Liebe entwickelt wird. Und Liebe und Freiheit zu entwickeln, das ist das eigentliche Ziel unserer Erdenentwicklung. Um das geht es. Diese beiden Dinge, die gehören zusammen. Die Freiheit ist also die Fähigkeit, sich absolut trennen zu können, absolut auf das eigene besinnen zu können, ganz aus dem eigenen heraus entscheiden zu können und zugleich aber aus der Liebe sich wieder mit dem Ganzen vollkommen verbinden zu können. Und das heißt, das, was man herausbringt, als völlig Neues herausbringt, so auch herauszubringen, dass es sich verbinden lässt mit der ganzen Welt. Nicht, weil ich kann aus dem reinen Egoismus etwas herausbringen, das vielleicht mir nützlich ist oder für eine gewisse kurze Zeit nützlich ist, oder ich kann etwas Neues in die Welt hineinbringen, das sich harmonisch einfügt in die ganze Welt und aber etwas Neues bedeutet, nicht bloß eine Wiederholung von was Vorhandenem ist. Freiheit und Liebe. Also das müssen wir immer bedenken, wenn es um die Trennung geht. Die Trennung, die also die entscheidende Rolle spielt im Zustandekommen des Schöpfungsgeschehens. Und damit sind wir jetzt wirklich beim zweiten Schöpfungstag. Ich würde sagen, machen wir so, ist eh ganz gut als Auflockerung, glaube ich, lesen wir den zweiten Schöpfungstag. Machen wir so, ich kann mir auch so gemütlich ein bisschen werden. Das ist mir sicher noch nicht so geläufig. Woher auch?
rechts nach links. Vayomer Elohim Yehi Rakia Abedoch Hamayim Vimabdil Ben Mayim Lamayim Vayas Elohim Et Harakia Vayavdel Ben Hamayim Esher Mitachat Larakia Uben Hamayim Esher Meal Larakia Vayihen Vayikra Elohim Larakia Al Shamayim Vayirev Vayivoker Yom Sheni.
Geht schon? Schön, ganz gut. Wir sind schon wieder da hinten. Ja, ja. Doch, doch. Machen wir es trotzdem.
Vayomer Elohim Yehi Rakia Abedoch Hamayim Vayi Habmabdil Ben Mayim Lamayim Vayas Elohim Et Harakia Vayavdel Ben Hamayim Asher Mitachat Larakia Uven Hamayim Asher Meal Larakia Vayihen Vayikra Elohim Larakia Ashamayim Vayi Erev Vayi Boker Yom Sheni.
Gut, schön.
Wie heißt das? Mavdil.
Mavdil. Mavdil. Also es
Mavdil.
Ja, genau. Ja, genau. Genau. Es ist nämlich ein Gebet, dieses Zeichen, das aber keinen Punkt drin hat, keinen Dagesch drin hat. Das heißt, es wird eigentlich mehr als wo gesprochen.
Mavdil.
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 Ja.
Mavdil.
Ja.
So wohl von kleinen Zeile ist ja absichtlich doppelt. Das ist der Feste unter welchem Nasse zwischen.
Ja, aber da gibt es eine Wiederholung. Ja, ich finde, oh ja. Zwisch.
Also, in der Zeile ist es gesagt, gleich da. Ja. Das Aussicht haben wir aber schon getestet.
Schon.
Ganz ist nicht, der Nummer ist auch für schon keins.
Ja, ist anders.
Das Mädchen haben wir
genau. Ja. Und Uwe.
Also das
Wund,
ja.
Ja, es, die Wiederholung stimmt. Das ist die eigene Art halt dieser alten Texte, dass sie mit dieser meditativen Wiederholung sehr viel arbeiten. Oft dann nur mit so ganz kleinen Änderungen drinnen, dass das doch ein bisschen lebendig noch ist, aber...
Ben heißt zwischen und Uben heißt unzwischen. Das ist auch interessant.
Ja.
Uben. Ja, alles anders.
Richtig, ja. Das ist eine spannende Geschichte. Also die
so auch interessant gesprochen von Elohim, und es nannte Elohim die feste Himmel.
Ja.
Das ist
richtig, das ist das Interessante, ja. Auf das werden wir dann im Laufe der Betrachtung des zweiten Tages kommen. Was ist diese Feste jetzt wieder? Also, und die Feste ist plötzlich der Himmel. Und das Interessante ist aber, also, ja, schauen wir uns das an. Der erste Abschnitt ist also Vayomer Elohim Yehi Raki.
Im seelischen ist es vielleicht anders, ne? Da gibt es im seelischen ist und nicht im materiellen.
Ja, ja. Also da steckt eine ganze Menge, da steckt eine ganze Menge da. Ich werde das in einem eigenen Vortrag, also wahrscheinlich eh schon das nächste Mal, sehr ausführlich schildern. Das hängt also mit diesem Wort Rakia zusammen. Das Feste bedeutet, im Deutschen wird es dann wirklich mit Firmamentum oder im Lateinischen, also aus dem Lateinischen kommen mit Firmamentum oder Firmament übersetzt, aber Firm, das kommt also aus dem Wort Fest heraus. Also das ist sehr interessant. Und vor allem interessant ist ja diese Feste zunächst am Anfang, da heißt es also, und es sprachen die Elohim, es werde eine Feste inmitten der Wasser und sei scheidend zwischen Wasser und Wasser. Und weiter heißt es dann nämlich, da gibt es das eine Wasser, das ist das Mayim, und das andere ist Hajamayim, der Himmel, von dem schon am Anfang die Rede war. Also zuerst, die Feste teilt die Wasser, und zum Schluss nennen sie die Feste selber den Himmel. Weil das obere Wasser heißt aber auch Himmel. Und zum Schluss wird die Feste auch Himmel genannt. Also das, so also auf den ersten Blick ist da sehr viel Verwirrendes drinnen. Also wir können nur versuchen, die Bilder langsam zu entwickeln. Um was es da geht, also die wichtigsten Worte oder die wichtigsten Begriffe da am Anfang, die wir auch noch nicht so kennen, ist eben diese Feste, Rakia, ein sehr energisches Wort, vom Klang her Rakia und sehr konturiert, und das andere sind eben die Wasser, Hamayim, beziehungsweise Mayim, wenn es ohne Artikel gesprochen wird, weil das HA am Anfang, das ist der Artikel, der wird direkt ans Wort angehängt, also in der zweiten Zeile ist das, in der zweiten Zeile Hamayim, da ist es mit dem Artikel geschrieben, und etwas später dann gegen Ende das vorletzte Wort Mayim, das heißt nur Wasser. Also das ist der Kern. Und dieses Mayim, das kommt aber eben auch in Ha-Shamayim. Ha ist wieder der Artikel, also Shamayim ist eigentlich der Himmel. Das ist, am Schluss kommt das ja. Und vorletzte Zeile des zweiten Tages, Vayikra Elohim Larakia A-Shamayim. Shamayim ist Himmel, ohne Artikel. Ha, Shamayim ist mit Artikel, der Himmel. Also tatsächlich das Wort Wasser kommt für den Himmel vor, kommt für das andere untere Wasser, das Wasser der Tiefe oder wie man das nennen will, auch vor. Und zum Schluss wird die Feste selber noch als Himmel bezeichnet, damit es noch ganz verwirrend wird. Also verstandesmäßig ist das nicht oder sehr schwer zu erfassen. Also die beiden wichtigen Worte hier sind das Rakia und das Mayim, das Wasser und die Feste. Da haben wir schon wieder eine Zweiheit, nämlich zwei verschiedene Elemente, zwei verschiedene Kräfte, wenn man so will. Und die Frage ist, worauf weisen uns die hin? Und man wird nicht ganz fehlgehen, wenn man darin jetzt aber in allerdings noch viel stärkerer Form, ich möchte sagen, die Urteilung oder die Urscheidung, die Urentzweiung einmal auch darin wirken sieht, die sich ganz am Anfang, am ersten Tag schon ankündigt, nämlich in dem Bereshit. Was haben wir da gesagt? Das ist der erste Teil, bezieht sich auf Seelische, auf die Seelenwelt, die geschaffen wird. Der zweite Teil, das Shit, mit dem T dann, ist der Einschlag des Geistes, das ist das Geistige. Also die Urscheidung oder die Urteilung ist eigentlich die in ein Seelisches und ein Geistiges. Weil die Ureinheit oder die Urquelle ist das Geistige selbst. Und zwar ein Geistiges, in dem es also noch nichts in konturierten Formen gibt, nicht einmal in Gedankenformen in konturierten. Also das ist das, was man nennen würde, das Arupa Devachan mit den Ausdrücken Steiners. Was ist das Devachan? Die himmlische Welt? also die geistige Welt, und da gibt es eine niedere geistige Welt, das untere Devachan. Das ist, wenn man es aus unserem Erleben mit etwas vergleicht, ist dort, wo fertig ausgeformte Gedanken vorhanden sind. Also die Welt, die ganze Welt in einem ungeheuren, lebendigen, aber ausgeformten Gedankengebilde. Also das, was sozusagen an Weltgedanken unserer Welt zugrunde liegt. Natürlich was viel, viel reicheres als unsere abstrakten Gedanken. Das sind ja nicht einmal Schatten, das sind, weiß nicht, das letzte Zipfel davon, aber das ins Gewaltige gesteigert gedacht, ist also die Welt der geformten Gedanken. Und darüber ist eigentlich erst das Reich der schöpferischen Kräfte selber, die diese Gedanken hervorbringen. Dort ist das, wenn man so will, das lebendige, schöpferische Denken überhaupt. Und da ist noch nicht entschieden, klein, groß, dick, dünn, lang, breit. Da sind noch alle Möglichkeiten offen, als etwas unheimlich beweglich. Man kann es als Denken bezeichnen, wenn man es nicht verwechselt mit unserem abstrakten Denken. Das ist immer die Gefahr, ich schlucke auch immer oder stocke auch immer, wenn ich das Wort Denken dafür gebrauche, weil sich immer wieder die Assoziation mit unserem abstrakten, noch dazu mit unserem heutigen abstrakten Denken aufdrängt, und dann ist man natürlich sehr, sehr weit weg davon. Das ist also die unterste Müllhalde davon, wenn ich es jetzt ganz böse sage. Wenn man will, schon, es ist auch, selbst unser abstraktes Denken stammt aus dem unteren Devachan, aus dem Reich der geformten Gedankenwelt. Die schöpferische Quelle, die spüren wir eh nicht, das verschlafen wir eh, das lebendige Denken. Also dort, wo wir Gedanken haben, ist das der allerunterste Bereich dieses Devachans, des niederen Devachans. Aber das kommt schon herein. Also steckt hinter dem Denken dahinter, auch wenn es jetzt ganz auf Sinnliche bezogen ist und so weiter. Aber es steckt dahinter, es ist schon auch, selbst in der ärgsten Abstraktion ist Geist dahinter, aber es ist das letzte Zipfel des Geistes. Und das, was lebendiges Denken ist, das etwa, was dann auch geschult werden soll, schon beginnend mit der Philosophie der Freiheit, die Rudolf Steiner geschrieben hat, die ja eben gerade deswegen auch Philosophie der Freiheit heißt, weil sie ein Denken entwickeln soll, das eben nicht gefesselt ist an das bereits Vorhandene. Unser abstraktes Denken, sofern also die reine Logik tätig ist, kann nur mit dem Vorhandenen umgehen in Wahrheit. Das kann ich 100.000 Mal anders arrangieren und alle Möglichkeiten ausloten, die sich aus dem Gegebenen ableiten lassen, aber es kommt nichts wirklich Neues in die Welt dadurch. Höchstens der Schein des Neuen. Weil wirklich neu wäre etwas, was sozusagen auch ganz neue Gesetzmäßigkeiten in die Welt bringt. Das erschöpft sich nicht darin, dass ich aus einer Gesetzmäßigkeit halt jetzt alles ableite, was da ableitbar ist. Da kommt sicher was in die Welt herein, was wir noch nicht gehabt haben, das ist schon klar. Aber aus geistiger Sicht ist es in Wahrheit nichts Neues. Das ist alles in dem Kerngedanken schon drinnen. Es muss nur ausgearbeitet werden. Das ist also noch nicht die eigentliche schöpferische Intelligenz. Das ist ein Rechenexempel. Das ist im Grund, wenn ich es jetzt extrem sage, was ein Computer auch kann. Alle Möglichkeiten durchspielen, die vorhanden sind. Und das kann so erstaunlich sein, dass die Menschen glauben, das ist also ein ganz kreatives Ding. Weil sicher was herauskommt, was man noch nie gesehen hat. Und trotzdem ist es im Kern nichts Neues. Also auch das ist schon wieder so eine schwere Übung, eine geistige schwere Übung, diese Dinge unterscheiden zu lernen, etwa in der Kunst. Wo kommt wirklich was Neues heraus oder wo probiert einer nur alle Möglichkeiten des Alten aus? Ist als Übung vielleicht einmal gut, um sich daran zu üben, aber wenn er zum 100. Mal die Eier an die Wand schmeißt oder irgendwo hin, schaut zwar sicher wieder neu aus, aber vom Prinzip her ist gar nichts Neues dahinter. Es ist geistig gar nichts Neues dahinter. Wenn man es einmal macht, ist es vielleicht nur originell, aber also womit ich gar nichts jetzt gegen Action Painting oder sowas sagen will. Kann was dahinter sein? Ich meine, was dahinter ist, ist natürlich, dass man bei den wenigen großen Künstlern, die es gemacht haben, dass halt der Malakt selber, das Tun, dass die lebendige Tätigkeit, der Augenblick des Erschaffens in den Mittelpunkt tritt. Eigentlich ist das, was überbleibt, das Werk gar nicht das Wichtige, sondern der Moment des Tuns und vor allem mit welcher geistigen Einstellung tue ich es, die dahinter ist. Und dann kann schon sehr wohl etwas herauskommen, da liegt was drinnen, auch wenn es sehr abstrakt ausschaut. Es ist eben dann ganz bewusst nicht auf sinnlich-gegenständliche gerichtet, sondern auf ein Erleben, das mehr in den Farbqualitäten zum Beispiel selber leben will. Also geht in die Richtung Farbmeditation hinein. Für den Betrachter ist es dann natürlich sehr schwer zu unterscheiden, ob er einfach irgendwie Farben ausgeschüttet hat oder ob dahinter auch geistig etwas steht. Das kann durchaus sein. Und ein paar wenige gab es, bei denen das durchaus der Fall ist. Also das ist ja nicht nur so nur Mist. Und man, gut ist nur was, wenn ich schön, also wie der Gauermann oder wie der Waldmüller, jedes Detail also ausfertige, mit der Lupe vielleicht noch sitze. Das ist schön, das ist toll. Ich meine, das hat die Menschen erzogen dazu, überhaupt sinnlich so stark wahrnehmen zu werden, dass sie jedes kleine Detail beachten. Das kommt in der Zeit erst heraus, liebe Freunde. Das ist ja auch was, also dieser Weg zu dem ganz sinnlich materialistischen Bewusstsein zu kommen, wenn man will. Weil was zeigt der Gauermann oder der Waldmüller oder die ganz banalen materiellen Dinge in einer großartigen, detailreichen Weise? Und der hat eben ganz genau beobachtet. Oder was der Stifter dann in seinen Schilderungen macht oder so, jedes Detail. Das, wenn man so liest, den Nachsommer oder irgend sowas, das ist auch wunderbar, also diese Beobachtungsgabe, an dem kann man sich schulen, also das ist was Wunderbares, aber es bleibt dann letztlich auch irgendwo am rein Gegenständlichen natürlich hängen, also wenn man es zu einseitig dran hängen bleibt und sagt, die Kunst darf nicht mehr weitergehen, das ist das Höchste, dann wird es irgendwann sehr viel ist die tröste Geschichte, weil dann nur mehr den Genuss der sinnlichen Gegenstände anbete. Also es war notwendig, dass dann die Kunst und die Malerei plötzlich beginnt, das Gegenständliche völlig zu sprengen, aufzulösen. Das fängt so an mit den Impressionisten, mit den Expressionisten, wo dann diese festen Konturen aufgelöst werden, die Impressionisten, die dann ganz das Licht eigentlich, die Farben selber malen. Und im Grunde, die Malerei hat es mit den Farben zu tun. Und das geht es primär. Und das Leben in der Welt der Farben. Das heißt eigentlich, ein Tor zu öffnen in die Seelenwelt, aus der diese Farbqualitäten stammen. Das ist ja der eigentliche Kunstimpuls, der dahinter steckt. Hinter der Malerei als Ganzes. Es soll ja im Grunde also diese Kunst ein Tor öffnen in diese Seelenwelt hinein, in die Welt der Farben, der seelischen Farbqualitäten. Und die erlebe ich umso eher, je weniger das gefesselt ist durch einen Gegenstand. Weil wir erleben eben die Farbqualitäten angepickt im Grunde an die Gegenstände. Und dadurch sind sie abgeschattet, eingesperrt im Grunde und werden in ihrer eigenen Qualität gar nicht erkannt. Also das heißt, die abstrakte Malerei hat sehr, sehr wohl eine große Aufgabe, eine wichtige Aufgabe auch aus geistiger Sicht heraus. Nur, wir haben meistens heute kein Unterscheidungsvermögen, weil es kann sich natürlich dadurch auch ein Künstler sehr leicht machen und patzt irgendwas hin und sagt, das ist Kunst. Und keiner wagt zu widersprechen, weil er kein Kriterium hat, wie er es unterscheiden kann. Weil der eine hat Batzen am Bild, der andere hat Batzen am Bild. Hinter einem steckt vielleicht eine gewaltige geistige Einsicht, beim anderen steckt gar nichts dahinter, außer die Einsicht, das lässt sich gut verkaufen. Am besten, wenn ein geschäftstüchtiger Galerist dahinter steckt, der aus nichts was zu machen versteht. Und die Galeristen diktieren ja im Grunde heute die ganze Szene. Also Ja, natürlich, wenn man sich also schult, etwa an Goethes Fabenlehre und diesen Dingen, dann kann man sehr wohl mit einer sehr viel stärkeren Empfindung in diese Farbharmonien oder Disharmonien, in diese Spannungen so eines abstrakten Gemäldes eintauchen. Und dann erlebt man sehr wohl, was das geistig aussagt oder ob es geistig etwas aussagt oder ob es vielleicht nur Chaos ist. Das heißt, was rein willkürlich ist, wo dann vielleicht der Parteiverdung sie aussprechen. Das ist sicher öfter der Fall. Also, diese beiden Dinge, die Feste und die Wasser. Die Wasser hängen mehr also mit dem seelisch-substanziellen zusammen, wenn man so will. Und die Feste oder die Kräfte, die hinter dieser Feste, Rakia, stehen, sind die gestaltenden, die formenden geistigen Kräfte. So einmal als erste Andeutung. Wenn wir das noch sehr, sehr viel genauer uns ansehen müssen. Also alles, was mit Mayim zu tun hat, mit den Wassern, ist, könnte man sagen, die Seelenstofflichkeit, aus der sich jetzt diese Welt aufbaut. Und hat insbesondere aber auch etwas zu tun mit dem, was aus den alten Entwicklungen herüberkommt, denn diese Seelenstofflichkeit, das haben wir schon gesagt, wird ja vorbereitet auf den alten Entwicklungen, also auf dem alten Saturn das Wärmeelement, hier in seelischer Form kommt es zunächst wieder heraus, dann auf der alten Sonne Luft, aber wieder als seelisches, und nach der anderen Seite das Licht und auf dem alten Mond das Wässrige, das Fließende und nach oben hin die Klangätherkräfte, also die ordnenden Klangätherkräfte, die noch etwas sehr viel komplizierteres sind, etwas feineres auch, aber etwas gestaltungskräftigeres als die Lichtkräfte. Die strahlenden Lichtkräfte sind ja viel weniger gestaltend als diese Klangätherkräfte dann. Also diese Wasser haben etwas insbesondere dann auch zu tun mit dem, was vom alten Mond herüberkommt, aber als Summe dieser ganzen früheren Entwicklung. Und auch mit den ordnenden Klangätherkräften, die das Ganze aber begleiten. Und in diesem Allem wirkt ja noch etwas anderes. Denn der alte Saturn, sagt Rudolf Steiner, der bestand also nur aus Wärme. Und diese Wärme war aber im mineralischen Zustand. Es war mineralische Wärme. Das heißt, sie hatte die Gesetzmäßigkeiten des Mineralischen. Sie war nicht irgendwas Festes. Also wenn wir an Mineral denken, na, da habe ich so was Schönes, Kleines liegen. Denkt man an irgend so was Festes. Und Steiner sagt aber, ja, das ist eben unsere heutige Vorstellung. Aber dahinter steckt selbst heute noch, haben wir ja schon öfter gesprochen, hinter der ganzen Materie steckt eigentlich ungeheure Energie in. In Wahrheit ungeheure Wärmeenergie. Das ist die, von der ein bisschen was rauskommt in der Atomkraft. Das ist aber eh nur ein Zipfel davon. Und wenn so eine Atombombe explodiert vielleicht, also ist das ja was Ungeheures, was aus im Grunde winzigen Materiemengen herauskommt. Also das ist eigentlich gefesselte Energie, nichts anderes, Wärmeenergie. Das ist im Grunde die Wärmeenergie, die noch vom alten Saturn herüberkommt. Genau. Ganz genau. Und in dieser Wärme, die auch heute der Materie zugrunde liegt, da stecken die eigentlichen mineralischen Gesetzmäßigkeiten dahinter. Auch heute. Da drinnen stecken sie. wir sehen halt nur die äußere erstarrte Hülle, aber darunter kocht es eigentlich. Darunter ist ein gewaltiger Vulkan. Und in dem sind die mineralischen Gesetzmäßigkeiten drinnen. Die wirken da drinnen. Also die Wärme, die herüberkommt, jetzt bis zu unserer Erdenentwicklung, die trägt also das Mineralische in sich als Gesetzmäßigkeit. Die Luft und das Licht, das von der alten Sonne herüberkommt, das ist dort entstanden, da wurden die Gesetzmäßigkeiten zugleich gebildet, die was mit dem Pflanzenreich zu tun haben. Da haben wir so jetzt ein physisches Exemplar stehen davon. Nämlich gerade diese Fahne sind insofern ein ganz gutes Beispiel, weil sie die reinen Pflanzenkräfte repräsentiert. Blütenpflanzen haben schon einen Einschlag des Astralischen, und das ist erst, hängt mit dem alten Mond zusammen. Also die Blütenpflanze weist schon im Grunde über das Pflanzenhafte hinaus. Das ist so, wenn die Pflanze wuchert und dann kommt aus dem Kosmos das Astralische und berührt sie und dort entsteht die Blüte. Ist ja erst dann nach der lemurischen Zeit entstanden, im Übrigen auch. Also äußerlich. Die Blütenpflanzen. Zuerst, das eigentliche Pflanzenprinzip ist genau das, das Wuchern, Wiederholung immer des gleichen Bildungsprinzips. Türmt sie immer dasselbe aufeinander. Kann man sagen, Fahrt, aber das sind auch typisch das sieht man aber, Klangätherkräfte sieht man trotzdem sehr schön, Lichtätherkräfte sind aber sehr stark das Strahlende nach außen, die Klangätherkräfte sind mehr das Wiederholende. Das rhythmisch sich Wiederholende, das Strahlende sind die Lichtätherkräfte. Und diese Gestaltungsprinzipien, die wurden bereits auf der alten Sonne veranlagt. Dieses Strahlende, das auch mit dem Licht verbunden ist. Das hat sozusagen auf der alten Sonne bereits das Pflanzenreich begründet, aber natürlich nicht als äußere stoffliche Pflanze, überhaupt nicht als individuelle Pflanzen, sondern als etwas Gruppenseelenhaftes, das in dieser alten Sonnenwelt gewirkt hat und dann gestaltet hat, diese Gasströmungen, wenn man so will, diese Luftströmungen. Das kommt also auch herüber, jetzt in die Erdentwicklung. Das wirkt auch in dem, was wir bezeichnet haben als Ruach Elohim. Da sind wir wieder beim Anfang fast, also wo du, Günther, gefragt hast, also nach der Verstandesseele der Elohim sozusagen, was in dem Ruach Elohim wirkt. Und Ruach, das Wort ist ja nicht umsonst klanglich verwandt mit Rauch einerseits oder auch mit Ruch. Mit dem Riechen hat es auch was zu tun, also mit dem, was durch das Luftelement übertragen wird. Das ist nämlich sozusagen die stoffliche Basis, durch die die Elohim dann ihre Verstandesseele entwickeln können, also eine relativ niedere Geistestätigkeit noch, die mehr aufs Äußere gerichtet ist, was aber sehr wohl notwendig ist, wenn man äußere Schöpfung schaffen will. Weil ohne äußeren Verstand, nur jetzt halt in kosmischen Dimensionen bei den Elohim, ohne diesen äußeren Verstand könnte man keine äußere Welt erschaffen. Ist gleich eine Mahnung für uns, wenn wir jetzt so viel vom Geistigen reden, heißt das nicht, dass wir den äußeren Verstand gering schätzen sollten, sonst brauchen wir nicht unnötig. Also gerade wir, die wir mitten in dieser Erdenwelt drinnen stehen, wir brauchen auch also den äußeren Verstand mit der äußeren Logik sehr wohl. Das ist Teil unserer Aufgabe. Wir müssen uns bewähren in dieser Schöpfung und müssen sie im Grunde zu Ende führen, diese äußere Schöpfung. Das ist ja das, was die Elohim getan haben, dass sie uns die Schöpfung in die Hand gegeben haben, um sie im Grunde zu Ende zu führen, mit ihrer Hilfe natürlich, aber sie allein machen es nicht fertig, sondern nur wenn wir ihre Anweisungen, ihre Impulse aufnehmen, aus der Freiheit aufnehmen und weiterführen. Zum Teil tun wir das auch. Auch die moderne Technik ist ein Teil dieses Weges, mit vielen Verirrungen, mit vielen Abirrungen, keine Frage. Aber dass wir die Erde so umarbeiten, dass im Grunde kein Stein auf dem anderen bleibt, ist Teil unserer Aufgabe. Es muss einmal im Grunde die ganze Erde umgearbeitet sein durch uns. Dann sind wir mit ihr fertig. Das muss nicht sein, dass wir alles umschaufeln und umackern müssen äußerlich. Das kann also auf andere Weise auch geschehen. Also wenn man nur rein denkt, was wir jetzt mit dem ganzen elektromagnetischen Zeug aufführen, das wirkt sehr wohl zumindest durch die ganze Atmosphäre durch, ohne dass wir jetzt umrühren müssen sonst. Es sind eben Strahlungen, die Welt durchdringen, die teilweise dann auch eben auch die Erdoberfläche durchdringen. Also wir haben solche Kräfte. Man denkt dann an Röntgenstrahlungen und dergleichen, was wir alles einsetzen. Also da arbeiten wir sehr wohl die Materie um, ohne dass wir sie äußerlich mechanisch deswegen durcharbeiten. Also auch das ist aber ein Durcharbeiten. Aber wir haben halt die Aufgabe in Wahrheit, sie so umzuarbeiten, dass die ganze Erde zu einer Art Tempel des Geistes wird. Das heißt, zu einer Wohnstätte des Geistigen, wenn man so will. Das heißt, die ganze Erde zu einem weiten Tor zu machen, durch das die geistige Welt hereinkommen kann. Das wäre es. Das ist auch der Grundgedanke, der in Wahrheit hinter der Freimaurerei steckt. Die Welt zum Tempel des Geistigen zu bauen. Der richtig verstandenen Freimaurerei. Man, so wie es heute in den Logen betrieben wird, geht es um andere Dinge mehr. Also da geht es mehr um Einfluss gewinnen, Macht gewinnen und halt Klickenbildungen und so weiter. Wie sagt man, Netzwerke bilden, sagt man heute. Also das heißt, die richtigen Freunde kennen, dass man an die Dinge herankommt, das ist die Hauptaufgabe in Wahrheit. Aber dahinter stünde eine geistig ganz andere Aufgabe in Wahrheit. Also wirklich die Erde zum Tempel des Geistes zu bauen. Also diese Pflanzengesetzmäßigkeiten, die Wachstumsgesetzmäßigkeiten des Pflanzenhaften, die sind auch da drinnen, in dem, was jetzt herüberkommt von der alten Sonne. Und jetzt vom alten Mond, da kommt das eigentlich Wässrige herüber und die Klangätherkräfte eben. Und im Hintergrund steckt das Tierreich. Das Tierreich, die Grundlage des Tierreiches wurde bereits auf dem alten Mond gelegt. Also alle diese Kräfte kommen herüber und in gewissem Sinne, wenn wir jetzt dann den Schöpfungsbericht weiter verfolgen, die Bildung der mineralischen Welt, der pflanzlichen Welt, der tierischen Welt ist ein Hervorholen dessen, was früher schon da war. Das wirklich Neue dann, das ganz Neue, das herauskommt, ist der Mensch, der dann aber erst am sechsten Schöpfungstag hervortritt. Also bis dahin geht es vor allem um ein Wiederheraufholen dessen, was in der Vergangenheit auf den alten planetarischen Entwicklungen bereits veranlagt war, aber es zugleich natürlich so weiterzubilden, dass es die Grundlage gibt, dass der Mensch in Erscheinung treten kann. Damit möchte ich es für heute genug sein lassen. Wir werden dann das nächste Mal intensiver mit dieser Feste und mit den Wassern noch beschäftigen und versuchen aus den Lauten heraus auch einmal ein Bild zu gewinnen. Danke.